Hallo!
Da sind sie ja wieder, da sind sie wieder. Herzlich willkommen, ich trinke einen Schluck Kaffee.
Wo hast du den her?
Ich war noch schnell beim Frühstück. Heute mal wieder mit dir früh unterwegs, muss man sagen. Aber ich habe sehr gut geschlafen, falls es dich interessiert.
Ja.
Und hatte sogar noch Zeit für ein kleines Frühstück. Hab mich aber gegen das Ei und so entschieden, sondern nur Joghurt.
Du wirst alt. Es ist sehr interessant. Guten Morgen, Felix Weigt am Apparat gegenüber Lambert. Aber interessanterweise, letzte Folge, eine absolute Premiere. Folge 128. Wir beide von unterschiedlichen Orten.
Aus dem Hotelroom.
Aber keiner von uns zu Hause.
Ja, das war noch nie so.
Das war noch nie so. Entweder waren wir zusammen woanders, ja, im Backstage oder im Hotelzimmer. Oder ich war woanders und du warst in den Studio-Katakomben in Neukölln. Und jetzt völlige Normalität. Zweite Woche. Ja,
das, zweite Woche.
Ja, das nennt sich Digital Nomads. Wir adaptieren uns,
ja,
mit dieser digitalen Lebensweise und fühlt sich völlig normal an, oder?
Ganz normal, ganz normal. Ich befinde mich in Nürnberg.
Nürnberg! Jetzt.
Und du bist wahrscheinlich immer noch in Wiesbaden, oder?
Wieder. Ich bin wieder in Wiesbaden. Eigentlich wollte ich es nicht erzählen, aber ja.
Ja, ist doch super.
Wo spielt ihr? Im Hirsch?
Nee, wir haben gestern im neuen Museum.
Was gibt's da so im Museum?
Moderne Kunst.
Ah ja, und auf der Bühne, ja, auch.
Ja, da gibt's was ganz Modernes. Ja. Moderne Songwriter im Stil der Nullerjahre. Vielleicht ein gutes Thema, um da heute mal drauf einzugehen, nachdem ich einen kurzen Werbeblock unternommen habe. Und zwar, liebe Leute, kauft euch doch mal Tickets. Gerade die Hamburger für Lambert & Friends im Februar. Die Veranstalter werden nervös. Der muss mittlerweile 4 Monate vorher, muss eigentlich ausverkauft, ja, sein. Sonst wird abgesagt. Also es ist kein Scherz, die werden wirklich nervöser und nervöser. Mhm. Dabei sagt man noch, Mensch, wir haben noch jede Menge Argumente, es werden noch Gäste angekündigt, wir haben so heiße Gäste, es gibt noch ein Album, was in der Zwischenzeit promotet wird und. Aber eigentlich wird erwartet, ein Tag nach Ankündigung muss ausverkauft sein, sonst wird Stress gemacht.
Ja, wird da vielleicht aber auch so ein verzerrtes Bild aufgemacht. Wir können ja von uns sprechen, vielleicht so als, das ist so der Mittelbau. So wie wenn man in der Politik immer vom Mittelstand redet, der so die Gesellschaft trägt. So ist
der,
das ja auch bei den Mitteln.
Ja, 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 der musikalische mittelständische Speckgürtel, könnte man eigentlich sagen.
Genau, das ist ja, 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 so, also so die breite Masse. Das können wir mal an anderer Stelle diskutieren, ob es einen Mittelbau gibt und wie groß der ist oder ob es nur oben und unten gibt und dazwischen eigentlich nichts. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, das sei der Mittelbau. Und jetzt, ja, ist aber, worauf ich hinaus will, das Problem ist so ein bisschen, es gibt ja immer medial diese Geschichten. Radiohead geht auf Tour. Alle wollen dahin, man muss sogar Tickets verlosen.
Ja, ja, genau.
Fusion musste Tickets verlosen. Oh, hat noch jemand, ja, ein Ticket? Dann muss man zur Ticketbörse. Taylor Swift, erster Tag ausverkauft. Ich war den ganzen Tag in der Warteschlange. Und dann, ja, bin ich einfach wieder rausgeflogen. Bei mir hat es geklappt. Ich habe gleich 5 Tickets. Und so. Ja. Und das ist vielleicht das so ein Zerrbild, dass es überall so wäre.
Ja, ja, genau. So soll es sein.
Konzert,
so,
genau,
soll es sein.
Aber wenn es so, ja, nicht ist, dann werden die Gesichter lang.
Ja, 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 ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es stresst mich natürlich wahnsinnig. Vor allem am Ende sollte man ja eigentlich Leute um sich da haben, die einen abschirmen. Aber da man ja selber derjenige ist, der die Social Media in der Hand hat, wird ja auch, weil man immer keine anderen Ideen hat als Social Media, dann dieser ganze Stress letztlich doch an den Künstler herangetragen. Und was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, ja, das werde ich mal in meinem Podcast erwähnen.
Ja.
Werde ich mal sagen, hier, passt auf, wenn ihr Lambert & Friends sehen wollt, müsst ihr schon leider mittlerweile auch 3 Monate vorher Tickets kaufen. Sonst gibt es das vielleicht gar nicht.
Ja, also leider, ja, leider, in Lübeck hat ja nicht geklappt bei euch. Ich hätte jetzt, ja, gern gesehen, ihr habt ja gesagt, 100 Tickets waren weg. Ich hätte jetzt gern gesehen, wenn ihr da gewesen wärt, ob dann vielleicht, ja, nur 30 Leute da gesessen hätten, weil 70 Tickets, also Leerkäufe von LK-Jazz-Hörern getätigt worden sind. Also das werden wir nie rausfinden. Vielleicht mal jetzt bei Lambert & Friends. Ihr könnt ja mal ein Ticket kaufen, selbst wenn der Saal, ja, halb voll ist, Hauptsache die Tickets sind weg. Sonst, ja, wird der Veranstalter nervös.
Ja.
Ich würde da nochmal empfehlen, es gibt wirklich den sehr tollen Podcast von der Gruppe Element of Crime. Narzissen und Kakteen heißt er. Ich komme da, ja, auch vor in einer Folge. Wenn man sehr viele Folgen hört, komme ich irgendwann vor. Bin ich ganz stolz,
ja,
drauf.
Ja, ich habe das gehört. Da wird,
ja,
gesagt,
nicht spoilern. Das sollen die Leute selber hören. Da wird nämlich erzählt, wie die auf Tour gehen in den 90ern. Mit Bargeld zur Bank bringen. Nur Abendkasse. Und das ist ganz interessant, wenn man da mal wirklich so 20, 30 Jahre zurückschaut. Okay, sorry. Möchtest du spoilern? Ich finde nicht.
Als was du da tituliert wirst?
Und du setzt es irgendwie an. Und ich wollte das eigentlich als kleines Goodie für alle Leute, die viele Folgen hören und dann so richtig reingehen. Und dann freuen sie sich ja, wenn derjenige, der das empfohlen hat, der Felix vom LK Jazz, dann kurz noch auftaucht.
Ja, ja, gut. Aber jetzt wissen sie es ja eh. Aber ich merke, wie wichtig dir dieses,
ja,
Thema,
ja,
ist.
Ich bin deswegen auch ganz stolz.
Ja, 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 deswegen werde ich nichts weiter dazu, okay, sagen. Aber ich bin mir nicht nicht ganz sicher, ob die Beobachtung, die der Protagonist in diesem Podcast dir gegenüber tut, ob die so zutrifft. Das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber das werden dann die Hörer wohl selbst erleben
müssen. Schreibt uns, was ihr dazu denkt. Ja. Sehr gut. Aber gut, du bist immer noch unterwegs mit Gordon Goodwin.
Rob.
Gordon Goodwin, wer ist denn das nochmal?
Wer kennt Gordon Ramsay? Rob ist auch sehr guter Koch übrigens.
Der ist wirklich ein Tausendsasser.
Das ist ein Tausendsasser. Und er sagt solche Sachen wie, only a fool would rush a soup.
Gordon Goodwin, der US-amerikanischer Jazzpianist.
Was ist er nicht?
Ach nein, auch bekannt für seine Arbeit an Star Trek. Ist auf jeden Fall ein super Name wegen Alliteration. Rob Goodwin, also der kann auch kochen.
Ja, Sunday Roast, Beef Bourguignon.
Okay.
Kann da alles. Auch unterwegs, hat immer so ein kleines Setup dabei.
Mobilen Backofen,
um uns Backstage zu beglücken.
Und Sunday Roast ist ein Sonntagsbraten, oder?
Ja, genau.
So, ist das immer so Hack, oder?
Das ist ja das Geile bei den Briten, wenn die irgendwas ganz Normales sagen. Also, dann klingt das
cool.
Immer toll.
Ja, klingt's cool. Also, dann hat er mal so einen mobilen Bluetooth-Backofen, den nimmt er dann morgens schon mit im Bus.
Ja.
Und dann backt er die Fahrt über, weil der muss natürlich dann so 6 Stunden im Ofen sein, der Sunday Roast, ne?
Genau.
Und so wenn der Soundcheck fertig ist, dann ist der Braten fertig.
Dann ist der Braten fertig, ist gut. Weil da muss man nicht dieses blöde Buyout benutzen, das spart er dann.
Das ist ja so Next Level Kochen auf Tour. Meinst du, wenn so jemand wie heißen denn diese Fernsehköche? Tim Melzer oder sowas.
Ja.
Der schreibt ja auch mal ein Kochbuch und macht dann so eine Lesereise.
Mhm.
Meinst du, der lässt sich dann in den Nightliner so eine kleine Küche reinbauen?
Stimmt. Der mag ja gerne Dosenravioli.
Ja, wer nicht?
Ja. Hat er eine Schwäche für, sagt er. Gibt's abends wahrscheinlich immer schön Dosenravioli im Nightliner.
Finde ich lecker. Das hat gleich Francesco mal erzählt. Oder ich fabuliere das irgendwie dahin, dass er mal irgendwo war und das Catering war Dosenravioli. Und so ein, das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, ein Tauchsieder. Kennst du noch einen Tauchsieder?
Ja, das ist eine Art Wasserkocher zum Reinhalten.
Genau, das ist wie so der Heizstab in so einem Wasserkocher, nur der Heizstab solo.
Ja.
Und den sollte man dann so in die Ravioli-Dose reintauchen.
Sehr gut.
Auch in ein Glas mit Würstchen geht natürlich gut. Dann können die Würstchen im Glas kochen. So wie Eier im Glas, Würstchen im Glas. Perfekt zubereitet. Okay, aber ich unterbreche mich selber. Ich wollte jetzt eigentlich elegant überleiten, weil du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du und Rob Goodwin, ihr macht Songwriter-Musik im Stile der Nullerjahre.
Ja, habe ich das gesagt? Wahrscheinlich, um auch irgendwo hinzuleiten.
Ja, genau.
Ein Thema, ich weiß es gar nicht genau.
Ja,
ich habe nur bei der letzten Folge, habe ich nochmal nachgehört und gemerkt, wie sehr dir dieses Thema unter den Nägeln brennt, die Nullerjahre. Wir müssen das aufarbeiten.
Ja, die Nullerjahre. Du hast doch mal vor vielen, vielen Folgen erzählt, dass du ein Album machen wolltest, das sich musikalisch mit den Nullerjahren beschäftigt.
Genau. Das wird auch erscheinen, noch vor Lambert and Friends. Oder vielleicht irgendwie dann darum herum irgendwie. So ist noch nicht ganz klar. Muss alles gerade noch ausgehandelt werden. Aber so, ja, das wird erscheinen. Genau.
Was übrigens nicht geht für die Chartwertung, ist Bundles verkaufen, Tonträger plus Konzertkarte.
Warum geht das nicht?
Ja, das wird dann irgendwie nicht für die Charts gewertet.
Ah.
Da haben sich schon Bands in die Nesseln gesetzt.
Und jetzt hast du mich auf eine total gute Idee gebracht. Das werde ich mit meinem Label besprechen. Dass man einfach die Platte vorbestellt und dann gibt es dann ein Konzertticket dazu oder so.
Genau.
Solche Sachen gibt's, ne?
Du wirst dann nicht gewertet für die Charts.
Die Charts sind mir scheißegal. Ich meine, die Ticketverkäufe sind irgendwie wichtiger. Dann würde ich das mal so anregen, glaube ich. Vielen Dank. Also, liebes Management, wahrscheinlich,
weiß nicht,
Hallo
zuhört. Sven, guten Morgen.
Guten Morgen, auf jeden Fall gerade Top-Idee gehabt.
Ja. Ja,
Vorbestellung mit.
Ja, oder du machst aus dem Lambert und Friends das Release-Konzert.
Ja, das ist ja eigentlich sowas.
Ja.
Ist ja sowas in der Art. Ja.
Also,
es hat ja auch jede Menge Gäste auf dem Album, also es ist eigentlich so geplant. So. Also, deswegen, jetzt reden wir schon wieder darüber. Komm, wir wollten weiter mit den Nullern machen.
Die Nullerjahre, ja genau. Und da dachte ich, das ist doch interessant, weil wir haben ja schon öfter mal so Dekadenthemen gemacht. Free Jazz, Cool Jazz. Und vielleicht reden wir mal einfach mal über die Nullerjahre. So ein bisschen so eine kleine Retro-Folge, weil das ja auch tatsächlich eine Zeit ist, wo wir Zeitzeugen sind.
Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern.
Genau.
Und die Liebe zur Musik war da ja auch besonders groß. In seinen 20ern ist man ja besonders eingenommen von diesen Klängen, die einen umgeben.
Genau. Zum Jahrtausendwechsel war ich noch Teenager.
Mhm,
Ende der Nuller war ich dann Mitte 20 schon. Und ich habe in den Nullern meine Schule beendet und mein Studium begonnen. Du hast, glaube ich, in den Nullern sogar noch dein Studium beendet.
Habe ich, ja.
Ich nicht.
Ja, gut.
Das waren dann schon die Zehner. genau deswegen, und ich bin aber auch in den Nullern ausgezogen zu Hause.
Ja.
Viele solche Sachen, so, die mit Adoleszenz und Berufsleben zu tun haben, die sind bei mir alle in den Nullerjahren stattgefunden.
Ja, ich hatte, glaube ich, so meine ersten Gigs eigentlich noch an Nuller.
Naja, ja, nee, doch wahrscheinlich. Doch, vielleicht
ja.
Schon.
Ja, ja.
Also, genau, wenn man weiß so ja nicht, wo du Sachen aus ja. Ja. Wo du vorher genau. gespielt hast, also im Trockendock hast du vielleicht vorher mal gespielt.
Ja, vielleicht im Trockendock. Aber genau, so eigentlich so die ersten wirklichen so Gigs, wo man es irgendwie so versucht hat, so ein bisschen ernster zu nehmen ja. und so, waren auch in den Nullern.
Ja.
Genau. Adoleszenz beendet, erfolgreich.
Zumindest beendet, ja, genau. Ob erfolgreich, weiß ich nicht. Ja, und deswegen ist auch, glaube ich, ja für uns persönlich sind die Nuller ja so ein bisschen so ein Jahrzehnt der Transitionen, so der Übergänge ja. auf Neudeutsch. Und das ist irgendwie interessant, weil das ja auch so ein bisschen passt dazu, was die Nuller auch so weltpolitisch sind. Also, weil wir haben ja mal über die 90er geredet. Und ich glaube, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. So, es gibt ja so diese Theorie der langen 90er. Grundsätzlich ist es natürlich so, es macht irgendwie Menschen, glaube ich, Spaß, immer die Zeit so in Dekaden einzuteilen. Ja. Ne? Die 20er, die 30er, die 50er und so. Das sind natürlich, könnte man jetzt auch kritisch anmerken, vielleicht auch willkürliche Einteilung. Nur trotzdem ist das für mich doch oft erkenntnisreich, weil man oft so zeitgeistige Phänomene und auch so jetzt für uns interessant musikalische Strömungen, die kann man oft innerhalb von so Zeitperioden einteilen. Und da sind so Dekaden gar nicht so schlecht, finde ich.
Ja.
Genau, es gibt diese Theorie der, man spricht zum Beispiel auch vom langen 19. Jahrhundert. Also das 19. Jahrhundert geht theoretisch von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg.
Ja.
Weil das so ein bisschen damit die Zeit einkreist von dieser Übergang von der Feudal zu den nationalen Staaten und endet in so der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. So ist es bei den 90ern ja auch so ein bisschen, dass man sagt, so diese Spaßgesellschaft der 90er, die beginnt mit dem Fall der Mauer und endet mit 9/11.
Ja.
Und so könnte man eigentlich auch sagen, die Nuller beginnen so ein bisschen mit 9/11.
Ja.
Wo die aufhören, weiß ich gar nicht so genau. Die hören vielleicht auf mit der Finanzkrise.
Ja, nach dem Sommermärchen.
Ja, genau, das müssen wir mal drüber reden. Genau. Das Sommermärchen ist irgendwie auch so, ist irgendwie auch noch so 90er-mäßig eigentlich vom Vibe. Oder vielleicht enden die mit Obama 2008, ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nur so in der Beschäftigung mit den Nullern auch so gemerkt, wie weit das schon weg ist und wie sehr ich auch in meiner Erinnerung so ein Vibe und auch so bestimmte so kulturelle Perioden, die eigentlich erst später passiert sind oder so in den Zehnern sind, wie ich die immer so in meinem Kopf in die Nuller packe.
Ja.
Aber die Nuller sind dann doch noch sehr nah bei den 90ern. Also Schwurbel, Schwurbel. Wenn wir mal zurückgehen in der Zeit. 2001, 9/11. Jeder weiß, wo er 9/11 war.
Ja.
Das war das kollektive Ereignis unserer Generation. Ne? Oder was nicht mal unserer Generation. Also wer da am Leben war, genau wie Leute, die älter sind als wir und sich an Tschernobyl erinnern können. Ja. Und an Fall der Mauer oder so, die wissen auch, wo sie 2001 waren.
Oder wie der Tag verlaufen ist und solche
genau.
Sachen. Genau, das weiß jeder.
Genau, das weiß jeder. Genau. George Bush ist kurz vorher Präsident geworden. Und was so ein bisschen beginnt da mit 9/11 ist, dass so der Sieg des Westens, kann man sagen. Ne? Also das, was so die 90er dominiert hat, die Kommunisten sind besiegt, ist das Ende der Sowjetunion und jetzt gibt es Kapitalismus, Wohlstand, Verwestlichung, weltweit so ein bisschen das Ende der Geschichte. Das waren so Stichwörter, die da rumflogen im Raum. Und plötzlich 2001 hat man gemerkt, okay, nee, wir haben jetzt plötzlich irgendwie andere weltweite Konflikte. Ne?
Ja.
Wir haben Terror, wir haben Globalisierung, wir haben auch plötzlich so eine, es fühlte sich an, als sei so quasi die Landkarte neu gemischt. Da sind so neue Player, China, arabische Welt und so. Und was passiert dann irgendwie alles in den Nullern? Es sortiert sich neu.
Ja.
Später kommt es dann zur Wirtschaftskrise. Also das ist ja diese Banken-Housing-Krise in den USA, die auch weltweite Folgen hat, eher gegen Ende des Jahrzehnts. Politisch sind so tatsächlich die Themen, sind natürlich genau, sind diese Globalisierung, Osterweiterung, diese ganzen Bush-Kriege. Aber trotzdem würde ich sagen, eigentlich sind die Nuller ein recht unpolitisches Jahrzehnt.
Ja, und wie siehst du das bei den 90ern?
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine im Vergleich zu heute.
Achso, im Vergleich zu heute? Also, ja, ja, weil
ja, ja.
Ich denke nur manchmal so darüber nach, dass wenn ich jetzt an die 90er und auch an die Nuller denke,
ja.
Dass halt so Politik überhaupt in meinem täglichen Alltag spürbar wird. Also ja. Das wird schon in Nullern so ein bisschen mehr, einfach medial. Irgendwie merkt man so, es wird auf Sozialhilfeempfängern irgendwie rumgehackt und so. Das hätte man ja heute auch wieder und so. Dass man irgendwie so sagt, okay, so die Politik ist so mehr Teil des alltäglichen Diskurses und so.
Ja.
Und ich erinnere das halt aus den 90ern so gar nicht. Wenn ich jetzt heute so mit meinen Kindern drüber rede, wie viel auch irgendwie so Alltägliches irgendwie beeinflusst ist von so politischen Debatten und so. Da habe ich das Gefühl, die kriegen immer sehr viel mehr mit. Ich meine, das sind auch Corona-Kids und so.
Ja.
Das ist so eine ganz andere Wahrnehmung von Politik. Politik, während ich eigentlich groß geworden bin mit Politik ist langweilig, keine Ahnung, 8 Uhr läuft Tagesschau, das schalte ich ab, verstehe ich nicht, ist langweilig. Ja. Irgendwie so ganz weit weg gewesen so. Und das hat sich irgendwie nach den Nullern, würde ich auch sagen, langsam geändert.
Naja, bei mir ist so, ich komme aus irgendwie einem recht politischen Elternhaus und war selber sehr früh politisiert. Also das ist zumindest in späten 90ern noch, war das für mich schon ein großes Thema.
Ja, aber trotzdem hat es ja mit deinem täglichen Leben wenig zu tun, oder? Politik?
Ja, es ist die Frage, wie viel das heute mit unserem täglichen Leben wirklich zu tun hat.
Das
ist ja, Bildungspolitik
hat sehr viel mit meinem täglichen
Leben. Genau, ja, Bildungspolitik war, glaube ich, in den 90ern, ich erinnere mich, dass die Lehrer wirklich alle 3 Wochen demonstrieren wollten. Ja. Damals Rosemarie Raab, die Hamburger Schulsenatorin, war nicht gut gelitten. Zum Thema Bildungssystem wurde in den 90ern wirklich permanent demonstriert. Ja. Lehrerarbeitszeitmodell und so. Ja. Aber die 90er sind natürlich auch, also rechtsradikale Pogrome im Osten, Rostock-Lichtenhagen-Mölln, Balkankrieg, Irakkrieg, dann dieses ganze Ende der Kohl-Ära, der ganze Osten. Also es gab auch viel deutsche Themen, ja. Also diese ganze die Treuhand und wie die DDR da verwaltet wird.
Aber man hat sich weniger über die Zukunft Sorgen gemacht, auf jeden Fall innerhalb Deutschlands. Das ändert sich dann mit den Nullern-Generationen-Praktikum.
Absolut.
Ändert sich das dann so ein bisschen, dass man irgendwie so merkt, ja. So, oh, es könnte eng werden, Finanzkrise und so. Und dadurch rückt die Politik vielleicht auch mehr so an die eigene Wahrnehmung.
Es ist irgendwie schwer, zu trennen, weil wir echt klein waren in den 90ern und die Medienwelt anders aussah. Die Arbeitslosigkeit unter Kohl war riesig, also das hat ja wirklich Schröder mit der Agenda 2010 und so, mit Hartz IV, das waren ja riesenpolitische Maßnahmen auch gegen Arbeitslosigkeit. Allgemein bin ich auch irgendwie aufgewachsen in eher einer, ja, es war eine etwas sattere, sicherere Stimmung oder deutlich, würde ich sogar sagen, deutlich satterere, sichere Grundstimmung. Man war eigentlich noch so mit einem Fuß in der Bonner Republik, in dieser Reihenhaus-Alleinverdienergesellschaft. Genau, das ändert sich 2010. Aber warum Politik auch für junge Leute, was du sagst, eine Rolle spielt, ist, das Interessante ist dann wirklich an den Nullern, nicht nur für uns persönlich, sondern vielleicht auch allgemein, ist das so ein Jahrzehnt der großen Übergänge. Nämlich das große Thema für mich, jetzt wo ich mich damit beschäftigt habe, der Übergang in die digitale Gesellschaft.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe mein erstes Telefon, ein Nokia 5110. Das habe ich am Anfang des Jahrzehnts bekommen.
Ja.
Hat mir mein Vater irgendwann so ein Prepaid-Handy mitgebracht. Danke, Papa. Und am Ende des Jahrzehnts, 2009 oder 10, hatte ich ein iPhone.
Okay.
Du hast mal gesagt, du warst in den 90ern nicht im Internet.
Nee, war ich
hast eigentlich unserer, nicht. Genau, hast du in unserer Internetfolge erzählt. Ja. Am Ende des Jahrzehnts hatte jeder einen Laptop mit WLAN. Am Ende des Jahrzehnts hatte jeder einen Facebook-Account.
Ja.
Und das finde ich eigentlich das ganz, ganz Spannende, wie die Nuller so eine Übergangszeit sind, auch von traditionellen Medien zu digitalen Medien.
Ja.
Also wir haben diese Doppelfolge Internet gemacht, da wird das alles schon mal besprochen. Aber die Nuller sind ja auch die Zeit der Downloads. Die Nuller sind auch irgendwie die Zeit, wo ich aufgehört habe, lineares Fernsehen zu gucken, so richtig.
Ja.
Man dann auch eher so Kidox.to oder RapidShare und
Torrents. Grüße an unseren Sponsor Kim.com.
Ja, Kim Jong-un. Und da öffnet sich plötzlich so ein neuer Raum. Und es ist auch, gibt so ein bisschen das Ende der Massenkulturen.
Ja.
Also nur um das kurz anzuschneiden, was wir auch oft bemerken, diese ganzen alten Bands, die heute im Stadion spielen.
Ja, genau.
Die Chili Peppers zum Beispiel zu nennen.
Ja, als, kommen sowieso ein bisschen zu selten vor in diesem
Podcast. Ja, die kommen in letzter Zeit zu selten vor. Das sind ja alles noch Bands aus den 90ern, die noch so auf MTV in so Massenphänomenen stattgefunden haben.
Ja, absolut.
Klar gibt es die auch noch in die Nuller rein. Und das ist ja irgendwie auch so eine Erkenntnis von mir, dass die Nuller noch ganz schön 90er-mäßig sind.
Ja.
Irgendwie gerade am Anfang. So, also es gibt noch MTV und es gibt noch Wetten, dass und solche Sachen. Das ist so ein Übergang, ne?
Ja.
In so eine digitale Welt. Und das ist vielleicht auch so dann irgendwann diese Welt, wo jeder so seinen Nachrichtenstream im Internet selber hat und so, weißt du?
Ja.
Das ist auch dieses Gefühl von, also was wahrscheinlich Menschen heute haben, alles, was auf der Welt passiert, betrifft irgendwie mich, weil ich sehe das ja den ganzen Tag in meinem kleinen Telefon. Das ist ja was, was wir nicht hatten.
Ja.
Also in den Nullerjahren, ich habe mir ein Buch mitgenommen, wenn ich U-Bahn gefahren bin.
Das ist noch passiert, ne?
Ja, das ist doch lang passiert. Das ist im Prinzip die ganze Nuller über passiert wahrscheinlich.
Ja. Also kleiner Tipp, das geht heute auch noch. Kann man machen.
Also ich weiß auch noch, ich war 2005 in New York zum ersten Mal und dann glaube ich nochmal das nächste Mal 2013 und dann nochmal glaube ich 2019. Und 2019 war das in der U-Bahn wirklich so wie bei The Walking Dead, dass so alle Leute so mit krummen Rücken auf ihr Telefon starrend so durch diese U-Bahn-Gänge liefen. Und in 2005 saßen die Leute einfach in der U-Bahn. Also bei diesen sporadischen New York-Aufenthalten von mir, da fiel mir das so ins Auge. Ja. Da ist ganz viel passiert in den Nullern.
Genau.
Also auch, wie wir Musik gehört haben. Also hattest du einen Discman?
Ich hatte natürlich einen Discman, ja, klar.
Ja.
Also genau, 90er war Walkman und Nuller war Discman.
Ja. Genau. Ja. Und Ende der Nuller hatte ich dann natürlich ein iPhone 3GS mit so einer Kopfhörerbuchse.
Ja. Und es gab ja auch diese
diese MP3-Player.
Aber wie hießen die denn?
Also Minidisc.
Minidisc-Player, ja. Genau. Das hatten wir. Das war auch irgendwie Anfang der Nuller kurz so eine Überlegung, genau, ob das vielleicht jetzt so die CD-Player ablöst. Ist so ein bisschen kleiner, kompakter und so. Aber auch irgendwie im Handling wahnsinnig anstrengend, das immer alles darauf zu übertragen und so. Das war irgendwie komisch.
Ja, du hattest so kleine Disketten und irgendwie konnte man schneller überspielen oder so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und dann, genau, zwischendurch gab es dann diese kleinen MP3-Player. Es gab natürlich schon einen iPod.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte natürlich keinen iPod, sondern ich hatte so ein kleines Plastikei, wo ich irgendwie 50 MP3s drauf machen konnte oder sowas.
Ja, sowas in der Art hatte ich auch, genau.
Und das ist alles nicht so lang her.
Nee.
Genau, also das erstmal so ein bisschen, glaube ich, zum Jahrzehnt allgemein. Fällt dir da noch was zu ein oder sollen wir mal auf Musik gehen?
Ja, wir gehen auf Musik.
Ja.
Neulich, ich glaube, ich schickte dir diesen Instagram-Post von dem Club in Los Angeles Largo, der auf diesen Film aufmerksam machte, One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. Der läuft gerade im Kino, ist gut, habe ich gesehen. Und die reiten ja auch immer noch die Welle der Nullerjahre. Irgendwie neulich, erst kurz davor, hatten sie irgendwie stundenlang irgendwie Werbung gemacht für Brad Mehldas neues Album, übrigens auch ein Nullerjahre-Album, wo er sich mit den Kompositionen von Elliott Smith auseinandersetzt. Also der scheint auch ganz verzaubert zu sein von diesem Jahrzehnt. Und dann hatten sie dazu ganz viel Werbung gemacht. Und dann hatten sie halt, weil Paul Thomas Anderson ja auch zu der Zeit mit Brad Mehldau und Elliott Smith und John Bryan immer im Largo rumhingen, haben sie diese alten Zeiten aufleben lassen in einem Post und haben irgendwie gesagt, hier pass auf, Paul Thomas Anderson hat einen neuen Film, unser Freund John Bryan hat Musik gemacht und solche Sachen. Und ich habe das Gefühl, das ist so für eine ganz treue Fangemeinde, die so verzaubert sind von diesen L.A. Nullerjahre-Szene in diesem Club. Also ich gehöre dazu und vielleicht noch irgendwie 20 weitere.
Ja, ich bin da gar nicht so drin.
Ja, ja, genau. Und die werden da bedient mit diesem Content. Und jedenfalls behauptete der Post, John Bryan hätte die Musik gemacht. Ich bin dann reingegangen, hat mich schon gefreut und es stimmt überhaupt nicht. Es war natürlich dann wieder Johnny Greenwood von Radiohead. Der, wie ich ja schon mal gesagt habe, eigentlich ja John Bryan den Gig durch Brett Mehldau abgenommen hat, weil Brett Mehldau immer diese Coverversion von Radiohead gespielt hat. Und da hat sich Paul Thomas Anderson irgendwann gedacht, Mensch, das ist ja interessante Musik, vielleicht sollte ich mich damit mal befassen. Hat dann Johnny Greenwood an den Soundtracks gelassen. Naja, genau, jedenfalls Fake News. Aber ich war wieder voll drin in diesem Nullerjahre-Feeling, das mich damals so verzaubert hat.
Es gibt doch ein Album von Brett Mehldau, das heißt Largo.
Genau.
So ein produziertes Jazz-Album.
Von John Bryan,
so Studio-Jazz. Genau. Ja. Also wenn das Jazz ist. Ja. Und heißt das so wegen dem Club?
Ja.
Oder heißt der Club nach dem...
Nein, wegen dem Club heißt es so.
Ja. Ja, genau. Ja, aber kannst du mal so ein bisschen mir mal dein Nullerjahre-Feeling erzählen? So?
Ach so.
Dieses L.A.-Gefühl, was ist das?
Ja, ich war ja nie da. Für mich ist es nur ein großes Mysterium.
Das gibt's doch auch, diese Jerusalem-Syndrom oder Paris-Syndrom, wie heißt das?
Ja.
Wenn Leute in so Städte kommen und dann ist das alles gar nicht so,
wie sich
das
vorgestellt hat. Deswegen will ich da wahrscheinlich auch gar nicht hin. Obwohl
du warst auch noch nie in L.A.
Ich war noch nie in L.A. und diesen Club scheint
es... Aber das macht's ja noch besser.
Ja, ja, diesen Club scheint es ja auch noch zu geben. Und ich glaube, direkt davor ist auch dieses Bild, was bei Elliott Smith auf der Figure 8 auf dem Album drauf ist. Dieser komische, etwas dunkler gehaltene Regenbogen, der da so eine Welle macht, weißt du? Das ist, glaube ich, auch direkt vorm Largo. Und all diese Indizien weisen irgendwie für mich darauf hin, dass da irgendwie so die Szene stattgefunden hat mit den Musikern, die ich halt einfach gut fand. Das ist wirklich was Persönliches. Für mich sind halt diese Musiker irgendwie zu der Zeit wichtig. Also sowohl Brett Mehldau im Jazz als auch Elliott Smith als Songwriter und so, den ich in den 90er Jahren live gesehen habe und so. Und John Bryan mit seiner Liebe zu den Beatles, mit denen ich halt groß geworden bin, also als irgendwie einzig zählende Popband in unserem Haushalt, fügte sich dann irgendwie so einiges zusammen für mich. So, ich dachte so, oh, das sind alle geilen Leute und dann auch noch Paul Thomas Anderson, der Filme ich auch immer gut fand und alle hängen sie da zusammen im Club rum und ich dachte so, ah, da wünsche ich mich hin, da muss es abgehen. So, das ist so für mich irgendwie mein Anfang Nullerjahre-Feeling. Ich glaube, Elliott Smith stirbt dann ja auch relativ schnell, ne?
Kann sein, ich weiß nicht, da habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber das ist in Hollywood, ja? Hier, ich suche das hier gerade.
Das weiß ich nicht, in welchem Stadtteil von Los Angeles das ist.
Ich gucke nur auf der Karte, genau, ich wollte mal gucken, wo das ist. Weil irgendwo gibt es nämlich auch dieses Muriel, oder wie heißt das, so ein Wandgemälde. Spricht man das so aus?
Zu was?
Von Elliott Smith, genau, der Satz muss...
Aber das ist doch dann das Cover von Figure 8, oder?
Ne, da ist irgendwie R drauf.
Ach so, okay.
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ah, ja.
Oder es ist das Cover. Aber das ist, glaube ich, in Silver Lake irgendwo. Ach du, keine Ahnung. L.A., ganz wirklich auch zauberhafte Stadt.
Ja, ich habe gehört, man muss viel Auto fahren. Jedenfalls fand ich interessant, dass zeitgleich, wie ich mich halt in meiner Produktion jetzt mit den Nullerjahren befasst habe, das Brett Mehldau ja auch gemacht hat. Und wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen. Also, und der
Great Mind Think Alike, sagt
man dann immer. Ja. Und er hat ja jetzt auch, genau, weil er jetzt Miss aufleben lassen in seinem neuen Album und zusammengearbeitet.
Was ist denn das? Ich habe das gar nicht gehört.
Ach so, das sind einfach so Interpretationen von Elliot Smith Songs.
Von Brett Mehldau.
Ja, das neue Album, ja.
Ja, ich bin wieder late to the party, okay. Ja.
Und produziert mit dem Grizzly Bear Member,
ja.
Daniel Rawson, der auch mit eigentlich zwischenzeitlich Filmmusikkomponist gewesen ist, wie zum Beispiel für Past Lives hat er das gemacht, sehr guter Film und so. Aber wieder die gleichen Leute auch von Largo teilweise, also irgendwie wieder mit Matt Chamberlain zusammengearbeitet, Chris Seiley, der damals auch mit Fiona Apple und John Bryan und so, also die hingen da alle rum, so, ne?
Und Farley,
ja,
dieser Mandolinspieler,
der Mandolinspieler. Ja, genau, genau. Die haben sie auch zu der Zeit dort in L.A. kennengelernt und hat er ja später dann auch noch ein Duo-Album mit ihm gemacht, das ist ganz lustig. Genau, was ich interessant fand, dass er sich dann halt diesen Grizzly Bear Typen sucht, was ja auch eine Band ist aus den Nullerjahren, die man irgendwie so mitbekommen hat, die aber relativ früh schon gesagt hat, Mensch, also dieses Indie-Business, das können wir uns so nicht leisten. So, wir haben Fans, wir verkaufen sogar Tickets, aber irgendwie davon leben, das geht so nicht so. Und das war, glaube ich, so Ende der Nullerjahre, wo so ein Gefühl von, Mensch, dieser Traum, wo ich dachte, so, das könnte ja doch irgendwie sowas sein, so, dass man irgendwie so in den Nullerjahren auch mit so kleinen mittelständischen Bands so sein Ding machen kann, die nicht so sehr auf die große Pop-Geste zielen und so. Und das wurde irgendwie, hatte ich das Gefühl, durch Grizzly Bear so ein bisschen beendet, als die meinten, nee, also geschäftlich funktioniert das so nicht, selbst wenn du dann irgendwie deine Fans hast und so. Das fand ich interessant, dass er sich dann den auch als Produzenten sucht, weil die halt diese Geschichte auch irgendwie mitbringen. Aber hattest du das mitbekommen mit Grizzly Bear damals?
Nee, aber ich wollte auch gerade die Parade fahren und sagen, das ist ja jetzt echt gar keine Nuller-Band. Aber genau, dieses Album Wack Catimest,
ja,
das ist tatsächlich von 2009.
Ja.
Und das ist auch eine Band, die gibt es seit 2002.
Genau.
Ich habe die, glaube ich, erst so in den 10ern überhaupt erst mitbekommen.
Eigentlich wurden die so ein bisschen abgelöst durch die Fleet Foxes, die das Ganze dann in so ein bisschen nachvollziehbarer aufbereitet haben. Grizzly Bear war schon auch noch sehr experimentell, muss man sagen. So. Aber dafür war ja auch Raum in den Nullern, dachte ich.
Hast du in den Nullern Grizzly Bear gehört? Aber gut, ich habe das irgendwie gar nicht so mitgeschnitten in der Zeit.
Ja,
doch. Also in meiner Timeline sind die Fleet Foxes älter als Grizzly Bear. Aber das ist ja auch wirklich interessant an diesen ganzen kleinen Bands. Es gibt kein MTV mehr, so richtig, kein Viva. Und wir kriegen das auch alle dann nicht gleichzeitig mit, weil die nicht gleichzeitig in der Bravo sind. Sondern man muss diese Bands immer irgendwie so finden und entdecken, ne?
Ja.
Achso, ja. Und dann treten die irgendwann in das eigene Leben.
Genau,
und
das kann durchaus sein, dass es so eigene Wahrnehmungen sind. Also ich verbinde Grizzly Bear mit dieser Beschwerde über die Napster-Jahre eigentlich. Über so, hallo, wie soll das hier eigentlich alles gehen? Die Leute scheinen ja alle unsere Hits zu kennen, aber keiner kauft die Platte.
Okay.
Und so, das ist für mich irgendwie Grizzly Bear.
Ja, damit verbinde ich irgendwie Lars Ulrich. From Metallica.
Ja.
Everybody downloads our music.
Ja.
Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, der hat irgendwann, das muss auch in den Nullern gewesen sein, so eine legendäre Anti-Napster-Konferenz gehalten.
Ja.
Also Napster oder LimeWire, E-Mule, also so, sich gegen File-Downloading ausgesprochen. War dann auch irgendwie so ein bisschen der Boomer.
Stimmt. Some Kind of Monster ist auch aus den Nullern, oder?
Some Kind of Monster ist, glaube ich, so von 2003. Das ist kurz vor der St. Anger-Platte gedreht. Ja, die ist auch Anfang Nuller. Das war ja auch so ein bisschen das Comeback von Metallica so als doch wieder so ein bisschen härtere Thrash-Metal-Band.
Ja.
Weil diese Alben davor, Load und Reload, die waren ja so ein bisschen sanfter.
Ja.
Ging in Richtung so Dead-Rock-Metal. Und dann wurde es wieder aber so ganz hart. Und bis heute legendär ist ja wirklich dieser, sagen wir, spezielle Snare-Sound dieser Platte St. Anger, der oft mit dem Klang eines Ambosses verglichen wird.
Ja.
Genau.
Naja, was mich halt auf jeden Fall geprägt hat, würde ich sagen, ist dieses Gefühl von, Mensch, also sowohl Jazz scheint irgendwie wieder so sich auf so einen Weg zu machen, sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen, was so zeitgenössisch ist, so, als auch, es gibt irgendwie so eine schöne Rückbesinnung auf so Songcraft und so. Und beides fand ich irgendwie gut. Ich dachte irgendwie so, beides ist irgendwie cool. Und ich mag beides. Ich mag irgendwie geile Songs und ich mag Jazzmusik. Und das verbinde ich in meiner persönlichen Biografie mit den Nullern.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Also ich muss sagen, ich weiß es irgendwie nicht. Das ist mir auch so aufgefallen beim Nachdenken drüber. Ich habe interessanterweise, wenn ich an die Nuller denke oder mich so versuche zu erinnern, auch Sachen, die ich jetzt so gelesen habe, die abzugleichen mit meiner Biografie, ich habe auch das Gefühl, da ist so viel passiert. Ich habe auch irgendwie die Hälfte verpasst oder später mitbekommen, weil ich den ganzen Tag in der Übezelle saß. Und ich habe wirklich nicht so einen typischen Nullerjahressound, sondern ich habe irgendwie wirklich so ein Gefühl von ausklingende 90er und zu früh beginnende Zehner. Was irgendwie interessant ist, wenn du das auch so sagst mit Songcraft und so, was ich schon typisch für die Nuller finde, ist so ein unaufgeregter und irgendwie alles weniger glamourös und fett als in den 90ern. Die 90er ja wirklich so als das MTV-Viva-Jahrzehnt mit diesen ganzen Boybands und diesem ganzen Eurodance. Alles ist so sehr pompös und schrill. Das gibt es natürlich in den Nullern auch. Aber es gibt dann irgendwie so dieses interessante Ereignis, dass plötzlich so eine lange Retrowelle beginnt. Mhm. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, wie ich im Fernsehen auf Viva 2, was ja auch so ein bisschen so ein Alternative-Indie-Musiksender von Viva war, da lief dann auch mal so Die Sterne und Sarah Kuttner hatte so eine Talkshow und Charlotte Roche so war damals noch Musikjournalistin. Und da war dann irgendwann so dieses Video von den Strokes, Last Night.
Ja.
Und das klang total kacke. Die hatten so 60er-Klamotten an. Das klang aber wie so eine wirklich schlecht gemischte Punkband. Und das war so ein kompletter Gegenentwurf zu diesem Bombast auch des New Metal.
Ja.
Der ausgehenden 90er und auch der frühen Nuller. Also es hat auch so zu meiner Abi-Zeit haben das auch noch Leute in meinem Jahrgang gehört und so. Also ich meine jetzt sowas wie Korn, Limp Bizkit, System of a Down, diese ganzen Bands. Und plötzlich gab es aber wieder so einen Retro-Sound, der so ganz anders war als so diese super fetten, aufgeblasenen Rockproduktionen. Und das ist dann so ein bisschen das, was so die Nuller bestimmt, White Stripes.
Ja.
Seven Nation Army, ne?
Ja.
Der ist ja auch bis heute, Army Laschet wird Kanzler.
Genau.
Also der bis heute natürlich gesungen wird, der ist aus den Nullern, auch eher Anfang der Nuller, ne? Und dann diese ganzen Bands, Franz Ferdinand,
genau.
Block Party,
The Hives, alle Bands mit
The Hives, diese Bands, genau, Libertines. Das ist so Nullermäßig erstmal so dieser Bezug auf so Post-Punk und dann durchaus mit so einer, was ist denn das? Also sowas wie Arcade Fire, da kommt dann noch sowas Folkiges rein. Mhm. Und auch so dieses Phänomen Indie-Disco, so ein bestimmter Sound, also was so Molotow und so Clubs in Hamburg oder so, das gab es wahrscheinlich, aber das war so Studi-Musik.
Ja.
So ein bisschen so ein zappeligen, Post-Punk, wavigen Rock gab, der dann aber auch so tanzbar war, der aber auch irgendwie so cool war, so der war auch für Mädchen, sag ich mal, doof. Also es war jetzt nicht so wie so dieser New Metal oder auch der Metal, der so eine wahnsinnige Aggressivität hatte, das war, sondern es war so ein slicker Sound.
Ja.
Das war natürlich auch alle so liebe Boys, die den gemacht haben mit so engen Hosen und so ein bisschen ungesunde Gesichtsfarbe. Man musste sehr dünn sein in den Nullern.
Ja, das ist mir gerade in die Hosen reingekommen.
Ja, ja, das gab ein wahnsinniges Diktat von Körperform. Das kam dann auch bei den Männern an. In den 90ern gab es ja schon mal so diese erste offensive Boybands, Waschbrettbauch und grasierte Brust. Und in den Nullern musste man dann aber ganz dünn sein. Genau. Und dann war das aber irgendwie so eine freundliche Rockmusik. Auch so früher Elektro, was so Indie-Tronic,
LaRue oder sowas, ne?
Genau. LaRue.
Postal Service.
The Postal Service. Ich sag's jetzt hier, ich liebe dieses Album, heißt es Give Up von The Postal Service. The Postal Service ist so eine Kollaboration von dem Sänger von Death Cab for Cutie mit so einem Elektrokünstler. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, habe ich alles wieder vergessen.
Ja.
Aber ich finde Postal Service auch viel besser als Death Cab for Cutie. Ich liebe diese Platte.
Ja.
Ich habe die wirklich 1 Million Mal gehört. Auch Hot Chip kommt. So, es gibt dann plötzlich so diese kleinen Keyboards. Und das ist aber so ein Phänomen mit diesem Elektro-Sound, der ist in den Zehnern dann viel krasser.
Ja.
Da manifestierte sich dann so wirklich. Aber das geht so Ende der 90er los. Hot Chip, MGMT.
Ja.
Dieses Lied Kids von MGMT.
Ja.
Das lief überall.
Stimmt.
Rauf und runter. Ich habe neulich diese Weiß-Doku, die war bei Mubi. Es gibt so eine Weiß-Doku von so einem ehemaligen Redakteur übers Weiß-Magazin. Und dann hört man auch im Hintergrund so einen Song, wo ganz klar war, das Briefing für die Person, die da die Musik komponiert hat für diese Doku, war, lass das mal so klingen wie Kids von MGMT.
Ja, ich finde, MGMT ist auch der Gegenentwurf zu dem, was sonst so stattfindet, gerade weil es dann doch wieder so bombastisch klingt. Es gibt ja so Bands, die da doch wieder so auf das Große setzen. Also neben diesem ganzen, wir setzen auf Songcraft, was ich anfangs beschrieben habe, gibt es ja zeitgleich MGMT, Florence and the Machine und so, die halt dann doch auf das Große wieder setzen.
Ja, ja.
So,
also das, das ist so 80s-Sound für mich.
Ja, also genau.
Bisschen, ne?
Also der 80s-Sound kommt zurück und so. Und das ist ja, immer mit langklingenden Snare-Sounds und so. Das läuft ja alles auch nebenher. Da sind die Nullerjahre ästhetisch ein bisschen schwer zu greifen, das stimmt schon.
Die fangen dann auch anders an, als sie aufhören. Ne? Also am Anfang der Nuller, was es ja auch gibt, ist dieser French-House-Boom.
Ja.
Also so Gruppen wie Daft Punk.
Kavinsky.
Habe ich auch gedacht. Ich dachte auch, Drive, das ist bestimmt aus den Nullern.
Ja.
Dieser Film mit
aber ich kannte Kavinsky schon.
Mit Ryan Gosling.
Ich kannte das schon vorher.
Genau. Ja, also das, ich nicht. Ja. Drive 2011. Also ja. Und auch tatsächlich dieses 80s-Revival, das ja irgendwie auch nicht aufhört. Also so Künstler wie Weekend oder sowas. Ja. Oder wie heißt der In This World It's Just Us? Okay, jetzt weiß ich nicht, wie der größte lebende Popstar heißt.
Harry Styles?
Harry Styles, ja. Genau. Auch vor 2 Jahren noch so ein super 80s-mäßigen Song. Also dieses 80s-Revival geht ja gefühlt von so Anfang, Mitte der Nuller bis heute.
Ja.
Mit dieser Ästhetik. Aber genau, am Anfang des Jahrzehnts gibt es so Gruppen wie Air, Daft Punk, Justice oder auch dieses Lady, You're My Delight. Glaube ich auch eher so ein Wanted Wonder. Ne? Aber das ist auch so ein Sound. Ne? So,
ja.
Aber alles so ein bisschen slicker als in den 90ern. So. Also sowohl im Folk-Bereich, den du jetzt hervorhebst, aber auch im Rock.
Ja.
Also im Indie-Rock, aber und auch in diesem Elektropop und so.
Absolut. Also ästhetisch nicht ganz leicht zu fassen, würde ich auch sagen. Ich bin ja in Holland zu der Zeit gewesen, ein Großteil des Jahrzehnts. Und ich habe das Gefühl, Holland hat sich in der Zeit ästhetisch auch total festgelegt. Also so wie wenn wir heute durch Deutschland reisen, ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, überall ist eigentlich 80s immer noch. Du machst das Radio an und Phil Collins singt seine Lieder.
Ja, so. Ja, aber es ist doch wirklich so, oder?
Also es ist wirklich so. Und in Holland ist es wirklich so, überall ist eigentlich Nuller. Also die sind wirklich sind stecken geblieben in den Nullerjahren. Und die, zum Beispiel auch so ein Act wie Rob, mit dem ich jetzt unterwegs bin, ist ja auch viel größer in Holland als in Deutschland und so. Weil dieses Jahrzehnt hat die ästhetisch total geprägt. Die Holländer sind aufgegangen. Also dieser ganze Boom aus London, es gab im Paradiso so eine Veranstaltung, London Calling und so, da sind diese ganzen Bands gebucht worden, da teilweise 5 geile Bands hintereinander und es war immer Halligalli und so. Die sind total stecken geblieben und wenn du jetzt irgendwie so auf die Lineups guckst und was da so in den Clubs passiert, ich bin sofort wieder in der Zeit. So, ich dachte, ich wäre nie weg gewesen. So, das ist schon echt interessant. Also die Holländer lieben die Nuller nach wie vor.
Also dieser Franz Ferdinand Sound.
Genau,
oder dieser, also Indie-Sound.
Dieser Indie-Rock-Sound.
Ja, Indie-Sound,
der Folky-Sound.
Ja.
Irgendwie so kleinere Bands, die so, also weißt du, so.
Ist auch wichtig immer, dass die Bands ein bisschen kleiner sind.
Ja, ja,
das, genau. Das ging da auch so, glaube ich, so ein bisschen. Nein, es gibt natürlich schon vorher Indie-Fankultur, aber in den Nullern, da startet ja auch so ein bisschen der Hipster.
Ja.
Ich dachte auch, wir reden über den Hipster heute, aber ich habe auch gemerkt, eigentlich ist der Peak-Hipster ist eigentlich dann doch in den Zehnern.
Naja, er fällt mir aber schon in den Nullern auf, vor allem mit seinen
Hosen. Ja, er fällt auf, genau, aber es ist ganz, also ganz interessant, dass es eigentlich so den Peak hat der Hipster dann doch in den Zehnern.
Anfang der Zehner,
aber, ne?
Vielleicht,
ja. Ne, meine Recherche hat wirklich ergeben, bis Mitte der Zehner oder bis kurz vor Corona ist der Hipster doch noch am Start.
Ja.
Sterben tut er erst richtig mit Corona. Aber egal, aber da geht es ja schon so ein bisschen los mit so Band Picking und man hat hier so, ist halt auch cool, wenn man so kleine Bands gut findet. Wäre eigentlich heute gut für den Vorverkauf, wenn das wieder mehr ein Ding werden würde.
Leider hat der Hipster Long-Covid.
Ja, der Hipster hat Long-Covid, ja. Kann man sagen. Auch, wo du britischer Sound sagst, es gibt dann auch natürlich ganz wichtig, was man nennen muss, was auch richtig Mainstream ist, ist sowas wie Amy Winehouse.
Ja.
Dieser Retro-Soul, also auch Teil von diesem ganzen, diese Retro-Phänomene der Nuller, ist auch Amy Winehouse, begnadete Sängerin, auch übrigens eine tolle Jazz-Sängerin, gibt auch so Aufnahmen, wo die Standards singt.
Ja.
Und dann dieser Retro-Soul-Sound.
Stimmt.
Duffy, glaube ich, hat nicht so richtig rüber geschafft. Und dann aber auch so diese Künstlerinnen aus London, die mit so einem Cockney-Akzent singen. Lily Allen, Kate Nash.
Stimmt.
Also Kate Nash eigentlich auch so ein bisschen das Vorbild für Lena Meyer-Landrut mit Satellite. Im ausklingenden Jahrzehnt dann.
Ja.
Ich glaube, das müsste auch so 2010, 11 gewesen sein. Vielleicht war es noch 2009, ich weiß es gar nicht. Das kommt dann auch. Lady Gaga, richtiges Mainstream-Phänomen.
Ja.
Pokerface, dann auch dieser 80-Sound.
Stimmt.
Gleichzeitig aber natürlich auch im Mainstream, und da weiß ich, das haben wir, glaube ich, beide jetzt nicht so richtig gepumpt. Am Anfang des Jahrzehnts, Eminem ist riesengroß.
Ja.
Hast du da Bezug zu?
Ja, fand ich natürlich gut. Ich finde, mit Eminem wird ja auch wirklich Rap zu Pop.
Genau, weil dann kommt Jay-Z, 50 Cent, das ist richtig, aus Destiny's Child wird Beyoncé Solo.
Ja.
Dieses ganze R&B, Hip-Hop wird so ein Gemix, Usher.
Ja, aber im Mainstream, ich finde auch, da gibt es so auch so eine gewisse Besinnung auf Songcraft. Wie heißt denn dieser Produzent, der dann auch so Since You've Been Gone und solche Sachen produziert hat? Dr. Luke, ich glaube, der hat dann später Ärger bekommen mit Kesha.
Mit Luke Skywalker?
Es gibt da so einen Skandal um den irgendwie. Aber das war, finde ich, auch so ein Mainstream-Produzent, der so ganz klare Songstrukturen in Mainstream hochgehalten hat und so. Dass ich fand es gut. Wie heißt denn noch? Wie heißt nochmal die Künstlerin? Since You've Been Gone, I Can't Breathe.
Kelly Clarkson,
das hat mir total gut gefallen. Ja.
Ja, ach schade, dass ich das auch nicht mit habe.
Ja.
Das wäre interessant. Ich hatte eine Note gesucht und hatte so eine alte Mappe. Ich war doch Hotelpianist in den 90ern.
Ja.
Und da habe ich immer ganz viel Popsongs gespielt.
Ja.
Also als Hintergrundmusik in so einer Klavierversion. Und dann habe ich diese Mappe aufgemacht, weil ich eine Note suchte und ich wusste, die ist in meinen Hotelklaviermappen.
Ja.
Und dann habe ich auch wirklich die schärfsten Nuller-Pop-Songs gefunden. Sowas wie Kelly Clarkson und sowas, was ich dann so am Klavier gespielt habe.
Na, aber gute Lieder. Kelly Clarkson, gute
Idee. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Breakaway.
Und, aber es finde ich interessant, dass du sagst, in Deutschland ist immer 80er, in Holland ist immer Nuller. In den USA habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass immer 90er. Ja, da laufen die Leute alle so rum wie Axl Rose und das ist irgendwie, es ist überall so eine, weißt du, so diese Roadhouses. Ja. Und man hat immer das Gefühl, alles ist ganz Roses immer noch so.
Ja, ja.
Flanellhemden und so mit Stickern vollgeklebte Billardbars und jederzeit könnte so eine Barschlägerei losgehen.
Ja, du hast doch auch bei so Hoteleinrichtungen, selbst wenn die neu sind, irgendwie das Gefühl, so irgendwie sind die 80er immer noch irgendwie so. Also in Holland ändert sich das sofort. Da hast du dann immer diese Holztische und so, diese Hipster-Craftsmanship und so.
Ja, ja, interessant. Ja. Man muss sagen, so dieser Hipster-Boom geht ja los in den Nullern, zweite Hälfte der Nuller in Williamsburg in New York.
Ja.
Also Teil von Brooklyn. Also was für mich total typisch ist, sind diese Schiefertafeln, also wie so Schultafeln, wo dann so mit Kreide draufgeschrieben wird, hier Espresso Martini 3 €.
Ja.
So, aber so ein bisschen kunstvoll.
Ja.
Und das ist ja auch eine Ästhetik. Wir sind ja tourende Musiker. Diese Boutique-Hotels,
genau.
Das ist ja auch noch sowas aus den Nullern.
Ja.
Also beziehungsweise, also das ist in den Nullern irgendwo mal erfunden worden und hat sich dann eigentlich bis heute gehalten. So eine Hotellobby, dann steht da irgendwie so eine alte Kuckucksuhr und daneben Boxsack.
Ja.
Und so eine trashige Plastikskulptur und dann halt diese Schiefertafeln, wo die Frühstückszeiten draufstehen und so.
Ja.
Also, dass alles so aussieht wie so ein New Yorker Coffeeshop aus den Nullern.
Stimmt.
Und das, so ist ja Holland auch, ne? Das ist ja.
Ja, das hat Holland auf jeden Fall total geprägt. Man hat das Gefühl, dass diese Nation hat sich in den Nullern auf jeden Fall ästhetisch festgelegt auf die weiteren 100 Jahre.
Ja. In Hamburg gibt es auch einen Ort, wo immer 90er ist, nämlich auf der Reeperbahn.
Das ist immer 90er.
Auf dem Hamburger Berg und auf dem Hans-Albers-Platz.
Ja.
Ja, oder auch so frühe Nuller. Ich habe auch in den Nullerjahren viel gespielt. In so Rock-Cover-Bands auf Reeperbahn.
Ja.
So im Molly Malone, Drafthouse, Academy, Lebitz, Thomas Reed. Das waren so Läden und da gab es so einen Haufen von so Bands, die so Rock-Cover gespielt haben. Ja. Für die Touris, die sind dann durchgedreht. Und wenn man da jetzt reingeht, wann war denn das? Ich war da mit einem Freund mal so durch Zufall vor ein paar, weiß ich, vor einem Jahr oder sowas. Und das Repertoire hat sich nicht verändert.
Ja.
Also die spielen immer noch Basket Case von Green Day.
Ja.
Die spielen immer noch Mr. Brightside von den Killers. Also das scheint auch so ein Repertoire zu sein, also so Rockkrachern,
ja,
die so halb Indie, halb 90er sind, die immer noch gerne mitgegrölt werden.
Ja, stimmt.
Ja, ja, ja.
Wir waren noch neunmal in Leipzig-Konnewitz, da dachten wir auch, hier ist immer noch 90er.
Ja, ja, absolut. Ja. Leipzig-Konnewitz ist auch immer 90er.
Ja.
Bitte, liebe Leipziger, bestätigt uns das. Also genau, da gibt es nämlich auch so Bars, wo da ganz N' Roses läuft. Und so, ne? Ja,
genau.
Ja, 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 ja. Und also immer noch so diese 90er Punk-Ästhetik.
Ja, genau.
So richtige Iro-Punks gibt es da in Leipzig-Konnewitz
noch. Man wundert sich, ja. Aber es ist
ja, ja. So. Also ich habe mich ja in den 90ern sehr für Punk und Punkrock interessiert, in so einem frühpubertären Alter beginnend. Und in den 90ern hatte man ja schon das Gefühl, man ist late to the party, mit, richtig mit diesen Schnorrer-Iro-Punks.
Ja.
Und so. Und in Leipzig ist das bis heute. Das gibt's alles noch. Ja. Also man muss sich überlegen, dass die frühen Punks sind ja heute wirklich deutlich im Rentenalter.
Ja.
Oder was heißt deutlich? Naja, so, genau, aber so, weiß ich nicht. Johnny Rotten ist wahrscheinlich über 70 oder die Ramones-Mitglieder wären das heute oder so.
Ja.
Und genau, es ist immer noch, junge Leute begeistern sich für Punkrock.
Ja.
Genau, da hat man auch das Gefühl von so Zeitblasen.
Genau. Okay, also ich habe mir 5 Dinge aufgeschrieben, die ich gut an den Nullern fand. Du auch?
Nein, ich bin leider gescheitert daran.
Okay, dann ich gehe das jetzt durch und du kommentierst das. Wollen wir es so machen?
Okay. Ja. Ja.
Also erstens, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, erste Versuche, Jazz an so etwas wie einen popkulturellen Zeitgeist zurückzuführen. Die erwähnte Platte Largo ist wichtig für mich, aber auch die GIF. Beide Platten produziert von tollen Pop-Produzenten, Largo von John Bryan und GIF von Chad Blake, das ist der Pixies-Produzent. Diese Platte klingt wirklich wahnsinnig geil.
Und welche Platte?
GIF von The Bad Plus. Habe ich das nicht gesagt?
Nee.
Ja, GIF von The Bad Plus ist wichtig, den Bandnamen dazu nennen. Produziert von Chad Blake, dem Produzenten der Pixies. Ein ganz toll produziertes Album, klingt wahnsinnig gut komprimiert, irgendwie total fett auf die Fresse. Klingt eigentlich wie so ein lautes Rockalbum. So. Und das hat uns total begeistert, weil wir das Gefühl hatten, Mensch, mit Jazz ist es ja wirklich so auch möglich, an diesen zeitgeistigen Indie-Sound sich ranzuführen. Da gibt es auf jeden Fall so Brückenschläge und so. Das hat uns als Jazzmusiker irgendwie total begeistert. Man hatte das Gefühl, so, man kann doch irgendwie heutig und zeitgeistig sein, so als Improvisateur, weil da hat man ja als Jazzmusiker immer so ein bisschen Angst vor, dass man das so ein bisschen verpasst.
Ja, lass mal über die beiden Alben reden, das ist so interessant. Also Largo von Brett Mehlder und GIF von The Bad Plus. Fangen wir mit GIF an. Fand ich ganz interessant zu hören, weil ich auch so dachte, hatte ich wirklich ewig nicht gehört, aber ich kannte dann immer, kennst du das, wenn man so Alben 10 Jahre nicht hört oder 15 und dann ist das so wie so Erinnerung, das Lied, so ging das nochmal. Das ist ganz interessant, das ist so ein Klaviertrio, das hat so einen Rocksound. Ja. Ne?
Also genau, wenn Ethan Iverson die linke Hand spielt, es klingt wie eine elektrische Gitarre eigentlich.
Ich habe ja gemerkt, ich mag gar nicht, wie der Klavier spielt jetzt beim Wiederhören.
Warum?
Ja, ich finde, das ist ein toller Pianist, nur was ich eigentlich an Pianisten, die ich liebe, also Keith Jarrett, meinetwegen auch Brett Mehldau, Bill Evans, das sind alles so Pianisten, die so eine wahnsinnig lyrisch-melodische Qualität haben.
Das war immer an der falschen Adresse.
Und also ich finde, für so ein Trio, der spielt halt so sperrig, also dann eher, jetzt grob gesagt, in so einer Monk-Tradition, die so ein bisschen...
Ja, aber auch die Linien.
Ja, auch
die Linien sind ja nie geradlinig. Ne? Man hat immer das Gefühl, es kriegt so... So leicht auch manchmal so Kindermelodie-mäßig. Du hast gar nicht so das Gefühl, dass es so einen großen Bogen macht, so, sondern es schüttelt sich eigentlich eher so durch die Gegend.
Ich mag total die Themen oder auch wie die zusammenspielen und den Style der Band, nur immer wenn es in so quasi sowas geht wie so eine Solo-Strecke und so, merke ich, ich höre Ethan Iverson eigentlich gar nicht so gern zu. Als Pianist, also ist mir jetzt wieder aufgefallen. Also
ich fand es so als Gegenentwurf zu der Lyrik, die mich natürlich auch total geprägt und begeistert hat, fand ich das ganz, ganz toll.
Ist der Gegenbrettmehl.
Das ist absolut der Gegenbrettmehl.
Obwohl die ganz viel eint natürlich.
Ja, Monk eint sie, aber die Linienführung und so eigentlich ein ganz anderer Ansatz.
Ja. Es ist so ein bisschen so diese Band, The Bad Plus. Und auch, du hattest auch nochmal, also Alice No Access ist auch so eine Band, die dir, glaube ich, gut gefällt. Ich glaube, die so ästhetisch hat sie so eine Verwandtschaft, geht noch krasser in dieses Rock-Ding.
Ja.
Ich habe irgendwie so jetzt mal was provokante These. Ich habe, also ich finde es ganz schön metalig. So Prog-Metal ist es sowieso Metal-Riffs.
Ja.
Und ich dachte so ein bisschen beim Hören, interessant. Jetzt haben so weiße College-Kids, die nicht richtig swingen können, haben jetzt auch so einen Weg gefunden, beim Jazz mitzuspielen, indem sie so ihren Rock, ihren komischen New-Metal-Rock-Ansatz im Jazz so funktionierend unterzubringen.
Stimmt, ja, sie covern auch auf dem Album, glaube ich, einen Black Sabbath-Song.
Ja, ja, ich weiß noch, dass mich das auch begeistert hat, aber irgendwie, ich finde es jetzt im Nachhinein auch ganz schön unelegant teilweise.
Ja, also für mich ist das Gotteslästerung. Ich finde, das Album klingt einfach wahnsinnig klasse und ist doch super.
Ja. Ich finde auch, dass es gut klingt. Ich finde auch, dass das ganz gut klingt. Aber irgendwie ist so ein bisschen, das, was ich eigentlich an Jazz mag, so irgendwie so ein stärkerer Fokus auf die Improvisation und so den Flow, der wird hier so ein bisschen aufgegeben für so Riffs und
man kann ja auch sagen, ich finde gerade an Jazz gut, dass es Jazz es gar nicht nötig hat, sich an so einen Zeitgeist zu laben. Da kann man ja eine Kritik walten lassen und sagen, so, ja, was soll denn das? Auch so mit Alice No Access, ne, ist ja wirklich... Ja. Das ist ja so eine Art Fake-Rock-Band. Ich glaube, Jim Black hat das selber mal beschrieben.
Ja,
das ist ja eigentlich, wir machen das jetzt hier, die haben alle auch irgendwie die Strokes-Platten zu Hause und so, wir machen das jetzt irgendwie auf Jazz mit Saxophon und so.
Alice No Access ist ja so eine Band, die ist noch mehr, eigentlich noch mehr so Rock, Post-Rock, Prog-Rock, also mit Saxophon, so schon so ein bisschen so jazzmäßig und auch teilweise
sowas wie Tortoise, manche sagen Tortoise.
Tortoise.
Ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird, aber das ist ja eine Band, die eigentlich das Gleiche macht, aber nur in diesem Indie-Rahmen stattgefunden hat. Alice No Access ist das Gegenstück. Könntest du im gleichen Line-Up stehen haben, würde keiner merken, aber Alice No Access hat im Jazz stattgefunden.
Ja, genau. Ich finde so ein bisschen, dass sowas wie John Zorn, Naked City, wo das dann auch so, da gibt es auch noch so Zappa-Anleihen, so dieses Eklektische, immer dann auch so schnell die Stilistik wechseln. Sicherlich was auch diese Bands beeinflusst hat. Ich finde, John Zorn macht das dann spannender als Alice No Access, wo es so ein bisschen monothematisch ist. Ich irgendwie. Und es ist aber interessant, das jetzt nochmal zu hören. Also 20 Jahre später, das sind ja Mitte-Nuller-Bands, können wir jetzt ja sagen, 2025. Wobei ich war bei mehreren Bad Plus-Konzerten, die waren gerne mal in Hamburg und ich fand es ganz toll.
Ja, ich auch immer. Ganz großartig.
Das gemacht. Die Band gibt es immer noch, spielen jetzt mit Saxophon und Gitarre statt mit Klavier. Aber es ist quasi noch der Schlagzeuger und der Bassist führen die Band weiter.
Ja, das war einfach... zu der Zeit eine interessante Truppe. Die haben ja tatsächlich das auch so ein bisschen anders gemacht mit der Präsentierung, irgendwie so absurde Ansagen, ellenlang irgendwie Geschichten erzählt und also gerade Ethan Iverson.
Es war so, hatte so einen lockeren Comedy-Faktor.
Hatte einen Comedy-Faktor und so. Das war schon irgendwie zu der Zeit, wo Jazz nicht so richtig wusste, eigentlich muss man es doch irgendwie hier alles ganz ernst nehmen und so war das irgendwie ein tolles Gegenmodell, fand ich. Also das fand ich sehr inspirierend. Ethan Iverson, auch die Spielweise, ich glaube, ich referenziere immer wieder gerne das Album Guilty, über das möchte ich später auch noch kurz reden, von Chris Cheek, auch aus den Nullerjahren. Das ist so ein Live-Album aus dem Jamboree in Barcelona.
Und genau, auch viele, wo sie auch viel Standard
spielen. Wo sie auch viel Standard spielen und so. Da spielt er über All or Nothing at All. Und diese Spielweise, es hat mich schwer begeistert, weil es genau, man weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Sind das Melodien oder sind das nur so Schüttelreime eigentlich, die er da...
Apparate
und so. Aber trotzdem, es macht für mich musikalisch total Sinn. Und es ist irgendwie ein totaler Eye-Opener gewesen, dass man so ja auch Klavier spielen kann.
Ja, ja. Ja. Ich nenne das immer Apparate, damit meine ich, also irgendwas, was nicht irgendwie eine Melodie ist oder sowas, eine klare melodische Qualität hat, sondern irgendwie jetzt was Patternhaftes hat. Das sind auch Gitarristen spielen sehr gern Apparat.
Das stimmt. Ja. Guter Apparatspieler auf jeden Fall,
Ethan Allen. Ja, ja, aber Top-Apparatspieler. Ja. Genau. Sollen wir zu Lago gehen? Lago ist eine Platte von Brett Meldau, die ist produziert. Also ich würde sagen, es ist nicht mal eine Jazzplatte.
Ja.
Sondern das ist so eine Platte, wo so im Studio Brett Meldau, der sonst eigentlich mit seinem Trio spielt oder mit Trio-Besetzung in der Zeit. Ja. Und halt auch dafür bekannt ist, dass der dann halt auch so College Boy-mäßig sein Indie-Rock, also Radiohead-Songs, Beatles-Songs, Nick Drake-Songs in Jazz-Versionen spielt. Das hat bestimmtes Klientel, sagen wir, studentisches Klientel sehr begeistert, aufgrund der Zeitgeistigkeit, bla bla. Nur noch als Recap. Und Lago ist jetzt aber eine produzierte Platte.
Produzierte Platte.
Also das ist so ein bisschen, ja, es reicht dann nicht Radiohead-Stücke im Trio zu spielen, sondern auch so ein bisschen die Arbeitsweise.
Ja.
Muss her, das Studio als Instrument.
Das Studio als Instrument, auch die Studio-Musiker als Instrument oder als ästhetische Voraussetzung, irgendwie mit Matt Chamberlain und so, das ist jetzt kein Drummer gewesen, mit dem Brett Meldau sonst zusammengearbeitet hätte.
Der passt eher so ein Studio-Kenner.
Genau, der passt ins Studio.
Fiona Apple oder was, wo spielt er?
Genau, solche Sachen eigentlich,
Also auch diesen coolen Nuller-Pop, den du so liebst.
Ja, den ich so
liebe. Aus L.A.
Ja. Holzbläser sind wichtig auf dem Album, auch so einen, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was zum Beispiel später auch Songwriter geprägt hat, also weil das John Brian ja sowohl bei Fiona Apple als auch bei Brett Meldau irgendwie sehr gut ausfahren durfte. Der kann da irgendwie gute Arrangements schreiben. Ich glaube, sein Bruder hilft ihm dabei manchmal, der ist auch Filmmusikkomponist. Und das findest du bis heute, der hat irgendwie dann, ich glaube, Andy Schauf hat dann irgendwie auf einmal überall Klarinetten irgendwie drin und so.
Und 20 Jahre später.
20 Jahre später und dann ist da diese mehrstimmigen Holzbläser-Arrangements und dann findet man es auch wieder bei Lizzie McAlpine oder so. Ich habe das Gefühl, das findet da so seinen Ursprung, die Holzbläser im Pop.
Achso, meinst du, es ist jetzt so eine Retrowelle auf diese Zeit?
Das ist immer meine These, keine Ahnung, würde ich schon sagen. Also es ist irgendwie doch schwer vorzustellen, dass die diese Alben nicht kennen, oder?
Ja.
Andy Schauf wird das, schon kennen.
Naja, Safien Stevens ist auch so ein Phänomen der Nuller, der ja auch so dieses Kammerorchesterige in den Pop
bringt. Genau, ne?
Aber das ist eine Platte, die hat dich schwer beeinflusst auch, ne?
Würde schon
weil das
sagen,
ist ja eigentlich, weil das ist ja eigentlich also so ein bisschen was, was dich bis heute eigentlich umtreibt, so dieses als Jazzmusiker im Studio so eine Art instrumentale Musik zu machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auch die Ästhetik und so, das ist, ich würde auch sagen, gerade das Album, was jetzt rauskommt oder so, es wird nach wie vor stark von Lago beeinflusst sein, ja. Doch, also kann ich genau Aussagen treffen, wo das auch dann so ist. Ich würde das dann in den Interviews machen, so, wo ich da geklaut habe. Genau. So.
Aber eigentlich, man muss eigentlich sagen, wenn man jetzt spitzfindig ist, würde man sagen, eigentlich probierst du seit 20 Jahren Lago nachzuproduzieren. Und jetzt hast du es vielleicht geschafft.
Ich glaube, jetzt habe ich es erst geschafft.
Ja. Interessant, ganz interessant. Ja. Naja, man sagt ja auch oft so, eigentlich probiert man immer den einen Song zu schreiben oder sowas.
Ja.
Also, aber wenn ich drüber nachdenke, wirklich das Gefühl, Lago ist bei dir, das ist so eine absolute Schnittstelle. Das ist wirklich ein Album, das hat dein Leben verändert.
Schon irgendwie. Dabei ist auch da drauf wirklich, sind Sachen drauf, die nicht zu ertragen sind. So auch so Medleys von so Beatles-Covern und so, die irgendwie.
Das finde ich genial, wenn da mit dem Vibraphon
mit dem Vibraphon
gespielt wird. Bestes Stück.
Aber es geht halt wahnsinnig gut los. Dann. Ja. Also, es ist wirklich ganz toll. Also, gutes Album.
Okay.
Zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Kultivierung von funktionierenden kleinen bis mittelgroßen Bands geben Hoffnung, dass man coole Sachen machen kann, ohne gleich mega Popstar zu sein. Also dieses Versprechen Indie als Selbstverwirklichungsoption. Hast du das auch so wahrgenommen?
Was ich wahrgenommen habe, ist, dass am Anfang des Jahrzehnts oder dass relativ lange alle noch einen Major-Vertrag haben wollten.
Ja.
Und am Ende des Jahrzehnts man tatsächlich dann eher in der kleinsten Indie-Label-Strukturen veröffentlicht hat. Und die Nuller sind das große Jahrzehnt der Krise.
Ja.
Also da sind wirklich die Plattenverkäufe richtig runter.
So ist es. Und Indie-Labels geben so ein bisschen das Versprechen einer Gemeinschaft, so, die dagegen hält oder so. Ne? Ich weiß, eins der ersten Konzerte, die ich mit meiner Indie-Band dann gespielt habe, auch in den Nullerjahren, hatten wir in Amsterdam gespielt. Und dann war da tatsächlich irgendwie so ein Typ von Island Records. Das ist, glaube ich, dieses Label von Björk oder so. Und,
Islands ist, da sind auch so U2 und sowas, so ein britisches Label.
Ach, dieses Label von Björk, keine Ahnung, so ein Indie-Label.
Ach so, das, also es war das Björk-Label, nicht Island Records.
Ja, ich bin gerade unsicher. Auf jeden Fall ein Indie.
Vielleicht ist das auch das Björk-Label.
Ja, auf jeden Fall Indie-Typ, irgendwie Indie-Label, und irgendwie kamen wir mit dem ins Gespräch natürlich, weil wir dachten so, oh, geile Adresse, super. Und der hat uns dann auch erstmal ein Referat gehalten. Ja, Indie-Labels sind die Zukunft, und seine Ausdrucksweise war: Major Labels are a sinking ship.
Ja, interessant. Das hat sich nicht so richtig, das ist nicht passiert.
Ja.
Es gibt immer noch Majors, zwar weniger, aber ich habe eher das Gefühl, jetzt Stand heute durch dieses ganze Self-Publishing sind eher die Indie-Labels auf dem sterbenden Ast. Sagt man das?
Sinkenden Schiff. Auf dem sinkenden Schiff. Ja. Indie-Labels are a sinking ship.
Was auf jeden Fall auch so ein Ding der Nuller ist, sind so, und da sind wir auch wieder ein bisschen vielleicht in diesem Folk Ding, Songcraft, was du ja auch Anfang meintest, es gibt so eine Kultur von so wirklich Kleinstauftritten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon gab. Es ist nur was ich in der Zeit beobachtet habe. Also sowas wie die Hasenschaukel in Hamburg.
Ja.
Also, dass es so ganz kleine Läden gibt, wo viel dann halt so Singer-Songwriter spielen.
Ja.
Und auch gern mal dann nochmal auf der Durchfahrt aus Schweden auf Tour kommt noch da jemand. Und also wie so eine kleine Parallelkultur mit diesen kleinen Mini-Folk-Acts.
Genau, aber es wird eng auf jeden Fall. Trotzdem, man merkt schon, es lastet auch schon ein wahnsinniger Druck auf dem Markt. Auch das hat er uns damals erzählt. Er hieß eigentlich Shapiro.
Shapiro
war ein cooler Name für so einen Vertreter eines Indie-Labels. Und er meinte auch so, ja, coole Band, die ihr da habt, aber euer Problem ist so ein bisschen, wenn jetzt zeitgleich zu Postal Service irgendwie ein Album rausbringt, dann wird sich ja keiner für uns interessieren.
Wow,
also gleich so Konkurrenz aufgebaut. So, ah ja, klar, nee, stimmt, es gibt immer Bands, die noch erfolgreicher sind. Das ist wohl richtig.
Ja. Ja, also aber im Prinzip ist dasselbe Marketing-Gelaber wie hier und hier.
Ja, eigentlich genau, den gleichen Scheiß hast du bis heute.
Ja, genau. Ja, aber irgendwas hat sich da in den Strukturen verändert. Ja, genau. Also was in den Nullern passiert ist, ist auch, dass irgendwie, zumindest am Ende des Jahrzehnts, war allen klar mit dem Major-Label, das wird nichts mehr. Das habe ich neulich irgendwo gehört. Man hat ja in den Nullern auch noch die ganze Zeit Demos gemacht.
Ja.
Heute macht man ja so Bedroom-Producer-mäßig, macht man halt sein Album. Macht man
sein Album, genau. Ja.
Und bringt das irgendwie raus. Aber in den Nullern hat man die ganze Zeit Demos gehabt. Wir müssen noch ein Demo machen, Ja. Wir müssen noch ein, Achtung, Showcase spielen. Ja. Das heißt irgendwie so ein Konzert, wo dann so Industrie eingeladen wird, die dann einen vielleicht signen. Es gab immer noch so diese Hoffnung, da kommt noch irgendwie ein großer Partner und bringt einen groß raus. Und das legte sich so übers Jahrzehnt.
Genau. Ne? Und das ist auch schon bei mir der Punkt 3, nämlich die Zugänglichkeit der Produktionsmittel. Also diese Art Bedroom Productions, wie wir sie heute nennen.
Ja.
Postal Service als Beispiel, wir nannten sie, also so, und digitale Aufnahmemöglichkeiten.
Ja.
Und das ist auch etwas, was es im Jazz dann auf einmal gibt. Also durch dieses Label, was irgendwie wirklich in meiner Wahrnehmung große Präsenz hatte, Fresh Sound New Talent in den Nullerjahren, das ist ein spanisches Label, wo zum Beispiel auch die besagte Guilty rausgekommen ist, wo auch ganz viele Sachen einfach so im Wohnzimmer aufgenommen werden, wie zum Beispiel The Vastness of Space von Reed Anderson, dem Bed Plus Bassisten, eine Platte, die mich auch sehr geprägt hat, die einfach bei ihm im Wohnzimmer zu Hause aufgenommen wurde. Und das konnte man sich vor, glaube ich, 10 Jahre zuvor noch nicht vorstellen. Und genau, es gab einmal, gibt es so Möglichkeiten, relativ leicht irgendwie was aufzubauen, was mitzuschneiden. Und gerade im Jazz ist es dann ja möglich zu sagen, so, das ist es jetzt.
Ja, wir sind aber halt so ein bisschen rein sozialisiert in diese Zeit. Ne? Ich, also, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Also, wie gesagt, meine erste richtige Studioproduktion, das war ja noch wirklich mit einer Bandmaschine.
Ja.
Das war aber dann auch schon Retro. Und sonst habe ich auch so die Nuller schon immer so in Erinnerung. Entweder man war in einem richtigen Studio oder irgendjemand hat in so einer IKEA-Kiste seinen richtigen PC irgendwo hingestellt und dann Interfaces und Mikros wurden aufgestellt. Genau, man konnte dann so ein bisschen freier überall aufnehmen, weil ja plötzlich jetzt die Bandmaschine war dann ja im Computer.
Genau, und es gab dann auch tatsächlich auf so Studioalben zu der Zeit, dann auch immer noch so, hat man dann doch irgendwie so einen Live-Mitschnitt von irgendeiner Version, die man irgendwie gut fand, manchmal teilweise auch drauf getan. Also bei Jazzmusikern, auch so bei größeren Produktionen, da gab es auf einmal so eine Live-Version innerhalb eines Studioalbums oder so. Das sind irgendwie so wunderbare DIY-Mentalitäten, die mir damals irgendwie auf jeden Fall gut gefallen haben. So.
Und es gab ja so die Vorboten, du konntest ja selber was aufnehmen, du konntest es dann nicht richtig veröffentlichen, aber du konntest es zumindest irgendwie so bei MySpace
hochladen. Ja, das ist ja schon
oder Soundcloud Bandcamp. Ja. Das, was heute normal ist, hat sich da schon so angekündigt.
Ja, genau, so ein bisschen ist das Internet, und das ist mein Punkt 4, der Hoffnungsträger der freien Promo- und Vertriebswege. Also wie du gesagt hast, MySpace CD Baby gab es zum Beispiel auch. CD Baby irgendwie.
Nee, ist doch viel später. Okay, aber war das schon in den Nullern?
Ich glaube schon, ja.
Okay.
Und natürlich Bandcamp, wo irgendwie man das Gefühl hatte, durch das Internet ist irgendwie auf einmal so ein bisschen was anderes möglich als so diese traditionellen Vorgehensweisen. Und man hat es vielleicht so ein bisschen mehr selber in der Hand, wenn man das anständig macht und so.
Gut, dass wir da nochmal drauf kommen. Die Nuller als Scharnierjahrzehnt zwischen analog und digital. Dass wirklich diese ganzen Sachen tauchen da zum ersten Mal auf.
Ja.
So richtig. Also vielleicht konntest du in den 90ern auch schon was runterladen irgendwo. Aber haben wir auch in der Internetfolge natürlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die MP3 rauskommt. Es gibt so eine Transition in das, was heute völlig normal ist. Trotzdem hatte man in den Nullern ja das Gefühl, ja gut, dann stelle ich es halt nur bei Soundcloud rein.
Genau. Ja, ja. Genau,
das war heute ist das normal. Das ist, also, ja,
ist halt eine Option.
Heute ist ja so Self-Publishing total normal.
Ja.
Und es ist interessiert auch keinen bei Spotify oder Tidal oder wo auch immer. Ich wollte nicht mehr so oft Spotify sagen. Da interessiert ja niemand, ob dann da drunter steht RecordJet oder Universal.
Ja,
es ist. Ne? Also heute ist es völlig egal. Aber in der Zeit, es hat sich noch nicht so richtig gut angefühlt, aber die Strukturen haben sich da etabliert.
Ja, und mir, ich hatte es schon erwähnt, gefällt natürlich auch irgendwie in meiner Wahrnehmung eine recht konservative Rückbesinnung auf Songcraft. Also so traditionelle Songstrukturen, so einfache Arrangements, trockene Produktion, das versuche ich auch in meinem aktuellen Album, das dann bald erscheinen wird, auch so ein bisschen nachzumachen. Aber auch diese Gegenentwürfe, wir erwähnten sie, MGMT, Florence and the Machine und diese gleichzeitig angenehme Düsternis in all diesen Bands. Ich habe das Gefühl so, I Blame Coco, erinnerst du dich daran? An die Tochter von
Sting? Ja, die Tochter von Sting, ja. Elliot Sumner.
Elliot Sumner, die hat dann auch nochmal so ein Album unter dem Namen gemacht. So.
Ja, das genau. Auch, I Blame Coco fand ich ganz cool. Wie heißt das Lied? Self Machine.
Ja.
Sehr guter, sehr, sehr guter, fetziger, so ein waviger Popsong.
Ja, aber auch sowas wie...
Und die hat eine ganz tolle Stimme, ist völlig irre. Die klingt wie ihr Vater.
Genau, klingt wie ihr Vater. Und diese ganzen Produktionen, die klingen immer so wahnsinnig schön, leicht gruselig und düster. Also irgendwie...
Ja, es gab ja dann noch so richtige Grusel in die Musik. Ah, wenn ich das so... Ich glaube, wenn ich es in meine iTunes...
Also meinst du vielleicht Bad for Lashes?
Bad for Lashes, genau. Ja. Das war auch so. Das war so ein bisschen so ähnlich, nur noch gruseliger.
Ja, ja. Ja. Aber ich finde, es gilt auch für Bright Eyes oder Elliot Smith oder...
Genau,
oder
so. Ist doch nicht gefallen, der Name hier. Ja. Bright Eyes.
Ja, so.
Ihr lasst uns mal kurz über Songcraft reden. Das ist nämlich gut. Über Folk. Weil in den, ich habe die Schreikopfhörer, ich merke schon wieder, sorry, Leute, ich rede leise.
Du bist ganz aufgeregt.
Ich bin ganz aufgeregt, weil auch interessante Erkenntnis. Ich dachte, die Nuller sind das Folk-Jahrzehnt.
Ja.
Aber es sind die Zehner, weil die Bon Iver ist
Forever
alles verändert hat. Die kommt im Mai 2008 raus, wirklich gegen Ende des Jahrzehnts. Say No More von Mumford & Sons.
Ja.
Was so diesen, auch so diesen stampfigen Folk so richtig...
In den Mainstream bringt eigentlich, ne?
Ja, ja. Das kommt Oktober 2009 raus.
Ja.
Was aber rauskommt, ist 2004, 2005, keine Ahnung, gegen Mitte des Jahrzehnts, I'm Wide Awake, It's Morning von Bright Eyes raus. Bright Eyes ist, glaube ich, nur unwesentlich älter als wir.
Ja, ja, ich glaube auch. Das
hat aber hat seine Karriere irgendwie mit 16 begonnen oder sowas.
15, glaube ich.
Ja. Ja, und war dann in den Nullern so ein Indie-Wunder-Kid und hat wirklich eine völlig irre Folk-Platte gemacht mit super Songs. I'm Wide Awake, It's Morning. Für ihn auch, glaube ich, eher so ein bisschen so ein Versuch, mal so eine bisschen biederere Platte zu machen.
Ja.
Die Platten drumherum sind deutlich so krautiger.
Ja.
Er holt sich da aber auch so Verstärkung von so Leuten aus diesem bisschen so Nashville-Folk-Umfeld. Alison Krauss singt damit auf der I'm Wide Awake, It's Morning. Und das ist so ein Songwriter-Album, was so im besten Sinne wirklich so, fast im Sinne der 60er Jahre
ja, absolut.
So
ein
Also du kannst das
Liedermacher-Album genau, ist. Kannst es auflegen, danach legst du Nick Drake auf. Würdest jetzt nicht denken, das kommt aus einem anderen Jahrzehnt oder so.
Ja. Aber wahrscheinlich auch Peter, Paul and Mary kannst du. Also es muss ja gar nicht so was Sperriges wie Nick Drake sein, sondern genau. Und dann ist das nämlich auch dann doch noch Teil des Nuller Mainstreams. Nämlich diese Schwere und Düsternis. Ich finde nämlich interessant, es gibt dann so diese traurigen Folklieder, die finden sich dann in der Popkultur ja auch so in so Filmen.
Stimmt.
Also das sowas wie, ich sag mal, Garden State.
Ja.
Soundtrack Die Shins.
Ja.
Juno.
Oh ja.
Soundtrack Kimya Dawson, Teil der Moldy Peaches.
Ja.
Auch Teil der Moldy Peaches Adam Green in Deutschland. Sehr populär irgendwie zufälligerweise geworden. Aber so, Moldy Peaches so eine Anti-Folk. Das war so auch so ein bisschen so Punk-Folk, so ganz naive, fast wie so ein Kunstmovement aus New York. Genau, Kimya Dawson macht diesen Soundtrack für Juno.
Ja.
Dieser Soundtrack von Juno, das kannst du auch super durchhören, diesen Sampler. Da sind Belle in Sebastian drauf, aber auch dann noch was von Sonic Youth und Cat Power und so.
Ja.
Und dann gibt es Little Miss Sunshine, Vergiss mein nicht, Dings da auf a Spotless Mind, yeah. Wie heißt der mit Jim Carrey?
Yeah.
Auch
John
da,
Bryan, Beck. Das ist John Bryan,
ja,
genau.
Beck, ja, John Bryan, ja. Beck Soundtrack. 500 Days of Summer, ja. Mit Zooey Deschanel, auch so das Postergirl des Indie, der Nuller. Sundance etabliert sich, glaube ich, so als Filmfestival. Es gibt so plötzlich so diesen...
Ja, aber Coppola so, auch, muss man da vielleicht erwähnen, die auch.
Ja, Sofia Coppola. Ja. Ah, natürlich, ja, ja, ja. Absolut.
Von Lost in Translation.
Wie heißt der Film? Lost in Translation.
Aber auch der danach, der dann ja auch diese ganzen.
Virgin Suicide.
Der ist davor, aber es gibt noch einen, wo sie so 80s-Musik auch verwendet. Oder so,
Marie Antoinette
und so. Also alles immer so mit so, ja, popkulturellen Bezügen und so.
Ja, 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 ja. Wahrscheinlich ist ja auch nur ein Ausschnitt. Natürlich gibt es in dem Jahrzehnt auch Avatar und Harry Potter und, ja, Herr der Ringe. Ja. Also es gibt natürlich auch ein Mainstream. Es gibt auch so ein Bombast-Blockbuster-Kino.
Ja.
Aber es gibt auch plötzlich so einen seichten Autorenfilm, der aber so ein bestimmtes Lebensgefühl transportiert, was ich sehr stark in Verbindung bringe mit so einem Indie-Folk-Pop.
Ja, absolut.
Wie diesen genannten Bands.
Ja. Ich wollte von wegen wichtige Folk-Alben der Nullerjahre auch noch das Heartbreaker-Album von Ryan Adams erwähnen. Das ist auch sehr
wichtig. Ryan Adams, ja, natürlich.
Auch, ja, ja, auch diese Düsternis, die er da mitbringt.
Ja.
Und so die Abgefucktheit.
Absolut.
Auch, ja, da dann schön zu hören.
Übrigens auch in den Nullern gehört da irgendwie zu Beginn des Jahrzehnts auf jeden Fall noch ein Riesenhit. Johnny Cash mit seinen American Recordings.
Ah, genau. Da sind
die auch, ja, Platte für Platte immer erfolgreicher, ja, werden. Und,
genau,
diese vierte American Recordings, wo er Hurt von Nine Inch Nails covert, ja, ist ein Mega-Erfolg.
Genau.
Da kündigt sich auch schon so eine Ästhetik an, so ganz reduziert, nur Gitarre, Klavier, so ein bisschen trocken und räudig.
Genau, der macht das ja umgekehrt. Der nimmt dann den Mainstream und verpackt ihn in so einen folkigen Sound,
ja,
so einen zerbrechlichen, abgefuckten Sound. So. Aber halt,
ja,
auch wahnsinnig direkt, das ist, ja, Rick Rubin auch, ne, der ist
produziert. Rick Rubin, ja, natürlich, ja, genau. Und auch, ich denke, es ist ja John Frusciante mischt da auch irgendwie mit.
Ach, guck.
Auf diesen Alben.
Siehst du wohl.
Ja, ja, Personal Jesus war auch ein Riesenhit, dann in der Johnny Cash-Version, Depeche Mode-Cover.
Ja. Body Prince Billy, genau, muss, ach, es gibt so viele noch zu,
ja,
zu
reden. Genau, ja, genau, Body Prince, ja, Billy, auch sehr, sehr gut mit dem Palace Orchestra. Ja. Genau, es gibt so viel so Indie-Folk,
ja,
oder überhaupt Folk, so ein Folk-Revival, genau. Wir dürfen nicht vergessen Coldplay, übrigens auch Radiohead und Coldplay, so die.
Coldplay bewegt sich dann ja davon weg, also startet, genau, ja eigentlich mit einem Folk-Album und,
ja,
bewegt,
genau,
sich dann ja Richtung,
stimmt,
Mainstream und ist dann ja schon bei dem, wie heißt nochmal der legendäre
Brian Eno,
versucht dann, ja, so eigentlich einen größeren Sound zu finden.
Ja. Mit dem, das ist dann Ende des Jahrzehnts, ist genau Viva La Vida.
Ja.
Und aber Anfang des Jahrzehnts ist dann Parachutes, was wirklich sehr folky ist.
Absolut, genau, ja.
Ja, das kündigt sich da vielleicht sogar schon an.
Ja.
Hast du doch deinen fünften Punkt?
Nee, das war der fünfte Punkt schon.
Ah, ja, okay.
Der Düsternis, ja.
Ich finde, wir haben recht viel. Jetzt konnten wir in Nostalgie schwimmen. Ich wollte mal so ein bisschen reden über noch die andere Seite vom Jazz.
Ja.
Weil die Nuller geht los mit Norah Jones.
Naja.
Auch sinnbildlich. Norah,
ja,
Jones, eigentlich eine Muckerin.
Ja.
So, auch Jazzstudium.
Ja.
Spielt dann aber auch eher so Songs, die auch so Country-Appeal haben.
Ja.
Gibt ein ganz tolles Interview mit Norah Jones, auch bei Rick Rubin in diesem, auf diesem Rick Rubin-Podcast.
Ja.
Ich glaube, sie wird aber von Malcolm Gladwell interviewt.
Genau.
Ich weiß nicht ganz genau.
Aber,
und das ist total geil. Die ist eine richtige, die ist eine von uns, richtige,
ja,
Muckerin, weil sie so, ist so die Frage, und wolltest du erfolgreich sein? Was hast du dir so vorgestellt? Ich wollte ein Gig haben, ein Steady-Gig, wo Leute nicht essen,
ja, genau,
während ich spiele.
Ja.
Das ist halt so geil.
Ja, aber
weil die hatte wirklich, die war auch so Hotelpianistin.
Hotelpianistin und eigentlich prägt eigentlich einen Stil, der diese beiden Welten eigentlich total gut verbindet.
Ja, ne? Absolut, genau.
Also auch einen pianistischen Stil, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. Ich möchte halt genau, aber also neben halt diesen Trios, Esbjörn Svensson, Bad Plus, Red Mildor, die wir immer schon nennen, auch nicht vergessen, Michael Bublé,
ja,
dieser Kanadier, so dieses Big Band-Ding,
ja.
Jamie Cullum, Brite,
ja,
der wirklich I Got a Kick Out of You oder sowas, ja, auf seinem Debütalbum hat, also neben so...
Ja, und Blame It on My Youth und so, also
genau,
Standards.
Der spielt, ja, Jazz-Standards. Ja. Der hat eine Mainstream-Platte, wo Jazz-Standards,
ja,
sind. Diana Krall,
ja.
Look of Love, ich weiß nicht, wie heißt das Album, auch, also es gibt Jazzsängerinnen und Sänger plötzlich in den Nullern, die auch so im Mainstream sind. Und der Deutsche natürlich, Roger Cicero.
Ja, absolut, stimmt.
Also, und das ist auch noch in den Nullern.
Ja.
Also, macht das Licht aus, Roger Cicero, das müsste so.
Ja.
Also, das habe ich mal mit Klavierschülern gemacht, weil das, und das war so Mitte der Nuller, als ich Klavierlehrer an der Musikschule war.
Ja.
Ende. Genau. Darf man nicht vergessen.
Darf man nicht vergessen.
Okay, du bist auf dem Sprung, ja? Du musst zum Lobby-Call. Du musst
zum Lobby-Call, genau. Ja. Ich könnte noch ewig mit dir über die Nuller reden.
Genau. Ich wollte nur sagen, was auch in den Nullern, glaube ich, erfunden wurde, der Coffee-to-go.
Ah, der Coffee-to-go.
Ich kann mich an einen Zeitpunkt erinnern, wo im Grindelhof, wo die Studenten immer Kaffee trinken, plötzlich 4 Coffee-to-go-Läden.
Ja, und ehrlich gesagt, ist das eine große Erleichterung, weil wir kommen ja aus diesem grauenvollen Milchkaffee-Latte-Jahrzehnt, wo die in so Schalen verteilt wurde.
Ja, ja.
Und dann immer Buena Vista Social Club dazu lief.
Boah, und so. Ja. Die Schalen, genau. Ja. Das ist also Coffee-to-go-Beste.
Ja, absolut super, ja.
Also,
ja.
Pappbecher, Beste. Challenge me. Ja. Endlich Schluss mit den Schalen. Alles klar.
Okay.
Gut, ihr Mäuse. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus aus den Nullern.
Mit freudigen Nullergrüßen, würde ich sagen. Ne?
Genau.
Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.